weil ich einfach das Gefühl habe, irgendeiner muss was tun. Und dadurch bin ich weniger auf der negativen Gefühlsseite als auf der Seite, komm, lass uns loslegen, Omas suchen und los geht's. Go, Oma, go.
Vielleicht habt ihr schon mal von den Omas for Future gehört. Katharina Dietze ist Mitorganisatorin dieser ziemlich besonderen Klimabewegung. Denn die meisten der Aktivistinnen sind, wie der Name schon sagt, über 50 und Großeltern. Wie sie dazu kam und warum politisches Handeln sie schon ihr Leben lang begleitet hat, das erzählt sie uns jetzt. Ich bin Jonas Witsch und bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Podcasts zuständig. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ihr hört Pod der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Katharina ist Unternehmerin, Klimaaktivistin und Oma. Eine super Kombination, wie ich finde. Umso mehr freue ich mich, Sie heute hier im Pod der guten Hoffnung begrüßen zu dürfen. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo Jonas.
Katharina, du hast 6 Enkelkinder. In welchem Alter sind die so?
Die sind alle noch relativ jung, also die beiden Ältesten sind 7 und dann geht es so systematisch runter bis 2 Jahre.
Und was macht ihr so, wenn ihr euch seht?
Wenn ich die Enkel sehe? Die Enkel bespielen. Also wir sind natürlich eine große Stütze für die Eltern und bemühen uns tatsächlich auch einzuwirken und natürlich auch klimapolitisch einzuwirken auf die Enkel.
Da wollte ich gerade mal nachhaken. Wir reden da auch gleich noch ausführlicher drüber. Aber sprichst du mit deinen Enkelkindern über die Klimakrise?
Ständig. Also Omas for Future haben die ständig im Mund und fragen mich auch ständig und werden natürlich auch ständig von mir ein bisschen infiltriert. Nichts ist wirksamer als das.
Und hast du irgendwelche Tipps, wie man das altersgerecht, das Thema vermitteln kann?
Also tatsächlich ist es am besten, es zu tun, wenn irgendwas passiert, was eben nicht klimagerecht ist und das sofort anzusprechen und nicht zu theoretisch zu machen und nicht zu moralisch zu sein, aber die Option aufzuzeigen, man kann es auch anders machen.
Ich höre so raus, dass du eine sehr politische Person bist, wenn dir das wichtig ist, dass du das deinen jungen Enkelkindern vermitteln möchtest. Wie lange bist du eigentlich schon politisch aktiv?
Also ich bin eigentlich seit Tschernobyl politisch aktiv und habe auch teilweise in den Gremien gearbeitet und bin dann vor 12 Jahren nach Berlin gezogen und habe dann den Kontakt halt zu den Omas gefunden über so eine Art Hackathon von Kampakt vor der letzten Bundestagswahl. Und dann habe ich gedacht, raus aus den Gremien, rein in die Zivilgesellschaft und in den Aktivismus.
Und inwiefern war Tschernobyl ein Erweckungserlebnis für dich? Ich habe das so verstanden, dass das sehr wichtig für dich war, zu den Anfängen deines politischen Aktivismus.
Ja, es ist mir politisch nahe gegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt mit meinen Kindern auf Kreta war und da natürlich die Wolke abgeregnet hat und dann meine Tochter eine Lungenentzündung bekommen hat. Und ja, das war dann schon nochmal so ein Punkt, wirklich aktiv zu werden und ist halt so geblieben.
Und wie bist du damals aktiv geworden? Was waren so die ersten Schritte danach?
Also in unserer Kleinstadt, wo wir gelebt haben, bin ich dann einfach in die Lebensmittelgeschäfte gegangen, habe gesagt, wie hoch die Belastung durch die Atomwolke ist, etc. pp. Und bin denen also ziemlich auch auf den Zeiger gegangen.
Und hattest du schnell MitstreiterInnen gefunden?
Das habe ich allein, glaube ich, gemacht, seinerzeit. Also damals war das einfach eine Initiative. Gut, wir waren in einer Elterninitiative. Es kann sein, dass da 2, 3 Frauen oder Mütter noch mitgemacht haben. Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau in Erinnerung. Ich denke, ich habe es weitestgehend allein gemacht.
Gibt es einen Unterschied vom damaligen Aktivismus zum heutigen Aktivismus? Oder wie ist der Unterschied, würdest du sagen, vom damaligen Aktivismus zu dem heutigen Aktivismus?
Ich würde sagen, dass es heute viel stärker gesellschaftlich verankert ist, Aktivismus, und auch akzeptiert. Also als wir als Grüne im Kreistag saßen, sind wir also wirklich nicht mit Sandhandschuhen angefasst worden und uns wurde also wirklich auch viel vorgeworfen. Und ich denke, heute wird die Notwendigkeit von Aktivismus schon übergreifend gesehen und auch akzeptiert. Im Moment ebbt es ja wieder ein bisschen ab, aber ich glaube, dass die Politik, die fortschrittliche Politik auch verstanden hat, dass sie Aktivismus braucht.
Und 2023 ging dann der letzte Atomreaktor vom Netz. Damit ist Deutschland führend in Sachen Atomausstieg. Warum war die Anti-Atom-Bewegung schlussendlich erfolgreich aus deiner Sicht?
Kontinuität. Dranbleiben. Also ich meine, wir machen es Kinder. Kaputte Schallplatte. Abschalten, abschalten, abschalten. Und ich glaube, dass diese Kontinuität letztendlich dazu geführt hat, natürlich zusätzlich kamen die furchtbaren Unfälle, die passiert sind, aber ich glaube, dieses wirklich dranbleiben ist ganz essentiell.
Ist das immer noch der Schlüssel für erfolgreichen Aktivismus auch
würde
heute?
Würde ich sagen, auf jeden Fall.
Und wie kam es denn jetzt dazu, dass du von einer Anti-Atom-Aktivistin zu einer, ich sag mal, Umweltaktivistin oder zu einer Klimaaktivistin geworden bist?
Wie gesagt, ausschlaggebend war diese Veranstaltung, die ich mitgemacht habe. Das war während Corona 21. Und ich hatte einfach das große Bedürfnis, irgendetwas Sinnvolles zu stiften, zu tun. Und dadurch ist mir einfach dieses breite Spektrum der Omas for Future sehr entgegengekommen. Und die hatten natürlich sofort auch helle Ohren. Oh, Berlin, da möchte jemand eine Gruppe aufmachen. Und dann ging das ganz schnell.
Und war das auch der Grund, der dich nach Berlin gebracht hat?
Nee. Also wir sind nicht Hilfe, meine Eltern ziehen nach Berlin. Also das Symptom war es nicht. Aber mein Mann ist Berliner und ich wollte immer schon nach Berlin. Und wir wollten einfach in NRW nicht auf dem Friedhof landen. Und dann haben wir gedacht, ab nach Berlin.
Mehr los?
Mehr los, jeden Abend.
Und glaubst du, dass die Klimabewegung, so wie du sie erlebst, du bist ja Teil davon, so erfolgreich sein kann wie die Anti-Atom-Bewegung?
Ich denke, dass wir so erfolgreich sein müssen. Also wenn wir den Klimakollaps verhindern wollen. Ich glaube, dass dieses Thema Dranbleiben und Nachhaltigkeit nicht wirklich bei jeder neuen Krise das Klima wieder zurückzustellen, dass das schon ein ganz zentraler Punkt ist. Und da sehe ich uns auch in einer kritischen Phase im Moment.
Und wie erlebst du ganz persönlich diese Klimakrise? Also welche Gefühle löst das bei dir aus?
Ich bin mit sehr viel Optimismus einfach gesegnet. Also es treibt mich nicht in die Depression, sondern es innerviert mich eigentlich noch mehr und bringt mich noch mehr in Bewegung, weil ich einfach das Gefühl habe, irgendeiner muss was tun. Und dadurch bin ich weniger auf der negativen Gefühlsseite als auf der Seite, komm, lass uns loslegen, Oma suchen und los geht's. Go, Oma, go.
Und hast du dir schnell Mitstreiterinnen gesucht? Wie schnell ging das, dass du dich mit anderen Omas und auch vielleicht Opas organisiert hast?
Wir haben eine Zentrale in Leipzig und die haben mich sehr, sehr schnell mit grundlegendem Material versorgt. Wir haben ja diese übergroßen Omas-Herzen und ich bin dann sofort eingeladen worden von Berlin for Future, von Parents for Future, habe da dort meine Reden gehalten und so sind wir permanent gewachsen. Und Cordula Weimann, das ist unsere Gründerin, hat auf dem Klimastreik hier in Berlin mal eine fulminante Rede gehalten und das hat einfach sehr viel Interesse ausgelöst.
Verstehe. Und gab es so einen Moment, an dem du aufs Klima gekommen bist, wo du für dich so herausgefunden hast, oh, da muss ich was machen? Erinnerst du dich an so einen Moment oder kannst du ihn beschreiben?
Also natürlich beschäftigte mich das schon seit dem Club of Rome in den 70ern, aber wie alle in der Gesellschaft habe ich das natürlich erfolgreich verdrängt, habe ganz viel CO2 erzeugt, was vielleicht nicht notwendig gewesen wäre. Und ja, vor dem Hintergrund von Greta Thunberg ist das einfach nochmal alles wieder hochgekommen und natürlich auch durch das Denken an die eigenen Enkel, aber auch an die Enkel dieser Welt. Und man muss übrigens nicht Oma sein, um bei uns mitzumachen, sondern wir haben auch etliche Omas, die keine Omas sind und beziehungsweise keine echten Omas sind. Ja, und das hat mich dann einfach nochmal bewogen, wirklich auch aufzustehen und loszumarschieren, konsequent loszumarschieren.
Was machen die Omas for Future genau?
Also, wir unterstützen die Fridays for Future, weil uns das extrem wichtig ist, die Jugend zu unterstützen. Wir sind mit über 80 Regionalgruppen unterwegs in ganz Deutschland und ja, versuchen die Menschen über 50 dazu zu bewegen, zu erkennen, dass sie Teil der Klimalösung sind. Wir versuchen es nicht zu problematisieren. Natürlich sind sie Teil des Problems auch, aber wir versuchen ihnen zu vermitteln, dass sie Teil der Lösung sind und machen das mit unterschiedlichsten Events, mit Veranstaltungen, mit Demos. Wir machen Walk the Talk, wir reden immer wieder über die Omas, wir haben wie du jetzt siehst, habe ich auch mein Oma-Herz hier um und in der Hoffnung, dass jemand das sieht und sagt, ach, was machen Sie denn da Interessantes? Und das geht eben deutschlandweit mit einer hohen Zahl an engagierten Omas. Gibt übrigens auch Opas, also das ist auch kein Ausschluss. Natürlich sind wir an Männern interessiert, aber wir rennen ihnen nicht hinterher. Also wir haben Berlin, ich glaube, 130 Omas im Verteiler und davon sind 3 Männer. Also das ist schon, sind schon unterrepräsentiert.
Luft nach oben?
Sehr viel Luft nach oben. Aber wie gesagt, wir umwerben das jetzt auch nicht besonders, sondern wir glauben an die Kraft und dass die Zukunft weiblich ist.
Ist das Thema Generationengerechtigkeit innerhalb der Omas for Future ein großes Thema oder besprecht ihr das oder wie steht ihr dazu?
Generationengerechtigkeit als Wort benutzen wir relativ selten, weil das für uns einfach eine Selbstverständlichkeit ist, sich um die Jüngeren zu kümmern. Wir benutzen es manchmal, wenn wir Menschen treffen, die eben so absurde Sachen sagen, wie sollen die Kinder doch alleine machen und guck dir doch mal an, wie die Jugend heute, bla bla bla, die Parks verdreckt oder. Ne? Und ich meine, die Personen über 50 verursachen einen großen Teil des CO2s. Und von daher ist es für uns einfach, gehört es zu unserem Selbst, dass wir das eher ausgleichen wollen und uns, die wir aktiv sind, einfach auch in der Verantwortung und in der Schuld fühlen, etwas für die jüngeren Generationen zu tun. Wir haben jedes Jahr über 1 Million Babyboomer, die in Rente gehen. Und da hätte ich eine Erwartungshaltung. Da würde ich einfach denken, ey, davon könnten doch mal 3 oder 5% in die Klimabewegung gehen. Und das ist so eine Sache, die mich auch wirklich teilweise aufbringt, wie wenig diese Menschen bereit sind, ihre gewonnene Freiheit aufzugeben und jetzt wirklich anfangen, dem Rentner-Dasein zu frönen, was ja auch Teil des Lohns ist, ne? Wenn man sein Leben lang in Lohnarbeit war und vielleicht auch unglücklich in Lohnarbeit war. Das ist auch noch so eine Theorie von mir, dass ich einfach denke, dass ganz viele Menschen so unglücklich im Job waren, dass die, wenn die jetzt rauskommen, dass die sich einfach nicht wieder engagieren wollen. Also da hätte ich schon eine Erwartung, dass wir da einfach mehr Zulauf kriegen. Ich habe übrigens neulich meiner Zeit gelesen, vielleicht müsste man ein freiwilliges Rentnerjahr, soziales Jahr für Rentner irgendwie nochmal ins Leben rufen.
Ja, wie das freiwillige soziale Jahr bei jungen Leuten.
Genau.
Ja. Aber es ist ja auch nicht unbedingt das einfachste Thema, sich dem zu stellen, vor allem wenn man dann im Ruhestand ist und dann, ja, wie du auch so schön beschrieben hast, dann auch vielleicht seine Ruhe haben will und oder Dinge machen will, auf die man, die eher Spaß bringen.
Ja, klar. Also kann ich auch alles gut verstehen. Trotzdem haben wir ja alle eine Selbstverantwortung und ist ja auch Teil der Demokratie, dass wir nicht nur einmal wählen gehen und dann 4 Jahre die Hände in den Schoß legen, sondern wir sehen es ja jetzt auch an der Politik, dass die immer wieder Erinnerungen durch die Zivilgesellschaft braucht. Bitte so nicht, wir hätten es gern anders. Und ja, von daher gibt es für mich eigentlich so diesen wohlverdienten Ruhestand nicht. Speziell, wenn man in die Augen seiner Enkel schaut und sich überlegt, was kommt auf die zu. Und da habe ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die Schellenhuber, der ja am Potsdamer Institut war, immer macht oder fragt in seinen Veranstaltungen. Und zwar fragt er, geht es euch besser als euren Eltern? Geht es euch besser als euren Großeltern? Und dann die Frage, wird es euren Enkeln mal besser gehen? Und also wir brauchen praktisch Dinge, die deutlich machen, dass wir uns auf einen Kollaps hin bewegen. Und vielleicht kann man darüber irgendwie Verständnis hervorrufen.
Ja, wobei ich sagen würde, also ich bin da voll bei dir oder ich kann das super nachvollziehen. Gleichzeitig ist die Klimakrise ja leider auch nicht die einzige Krise, die wir in unserer Gesellschaft oder auf der Welt haben. Und mit denen, es kann auch, glaube ich, zu einer Überforderung führen oder Menschen beschäftigen sich mit den anderen Krisen und das rückt in den Hintergrund.
Ja, ich glaube, dieses Thema Selbstwirksamkeit, was ja auch ganz stark bei uns im Vordergrund steht, dass das, wenn so viele multiple Krisen parallel laufen, die Menschen sehr stark überfordert. Und ich kenne es aus meinem Bekanntenkreis, dass Leute irgendwie sagen, ach, ich lese keine Zeitung mehr, ich gucke keine Nachrichten mehr. Das wird mir alles viel zu viel. Und trotzdem ist es keine Lösung. Und ich meine, das Klimathema beiseite zu legen, wird auf jeden Fall für die Gesellschaft immer teurer und natürlich für unsere Kinder und Kindeskinder auch immer schwerer zu bewältigen und immer gefährlicher einfach.
Und wie erreichst du Menschen am besten mit deinem Anliegen, mit dem Thema?
Also ich persönlich bin eher ein bisschen provokanter. Also natürlich versuche ich empathisch zuzuhören. Also ich denke, ein ganz klein bisschen Vorinteresse muss da sein, ne? Und dann werben wir halt ganz stark mit unserer Gemeinschaft. Und ich denke, dass das auch ein super, super zentrales und wichtiges Thema ist, dass wir eine Gruppe sind, die sehr viel Vertrauen zueinander hat, keine starken Egos zulassen, sondern wirklich auch gucken, dass wir irgendwo uns auf einem gemeinsamen Nenner einigen können, der niemanden verletzt und all die Menschen, die sich beteiligen wollen, wertschätzt. Und ja, ich glaube, dass es viel auch über Sympathie läuft.
Nun ist es aber so, dass leider ältere Menschen bei der letzten Bundestagswahl tendenziell Parteien gewählt haben, die mit Klimaschutz eher weniger am Hut haben. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Also das habe ich auch geglaubt, bis die drei Landtagswahlen hier im Osten gelaufen sind. Und da haben die Personen über 60 also eher nicht rechts gewählt, aber natürlich wahrscheinlich auch CDU, aber eben auch SPD. Und da ich glaube, dass das eher auch dieser Rechtsruck aus der Mitte der Gesellschaft kommt und gegebenenfalls auch bei jüngeren Leuten eher die Tendenz dazu besteht. Aber generell wirst du unflexibler, wenn du alt bist. Dann willst du das einfach so haben, wie es ist. Und deswegen kommen wir ja auch oft mit unseren Argumenten, dass wir sagen, ja, wie es ganz früher war, wie unsere Großeltern gelebt haben, ist doch super. Und sparsam haushalten. Der IPCC-Report hat es ja auch gesagt, dass 30% der CO2-Einsparung über die privaten Haushalte beziehungsweise über die Zivilgesellschaft kommen kann. Und da haben wir wunderbares Material entwickelt, unser Zukunftsquiz und unser Komm mit nach morgen, sodass wir einfach vermitteln können, ja, natürlich werden wir allein die Welt nicht verändern, aber wir können so viel bewegen und das eben in der Gemeinschaft macht stark.
Und gibt es in deinem Umfeld, mal abgesehen von den Omas for Future oder Freunde und Freundinnen, die nicht deiner Sicht auf die Klimakrise teilen?
Gibt es sicherlich, aber natürlich lebe auch ich in der Blase und umgebe mich meistens mit Menschen, die ähnlich denken, weil das natürlich auch viel mehr Spaß macht. Aber ich habe ja gerade schon vom empathisch Zuhören gesprochen. Das habe ich in einem Seminar mal gelernt und das habe ich dann auch bei einem Nachbarn probiert, von dem ich genau weiß, dass er nicht meiner Meinung ist. Und natürlich wäre das sehr, sehr wünschenswert, einfach hier auch in Berlin aus dem grünen Stadtkern raus in die Außenbezirke zu gehen. Und wir kriegen auch immer mehr Omas aus den Randbezirken. Und das ist halt, das ist eine richtige Kernarbeit, ne? Da muss man richtig dranbleiben und da muss man einfach auch was abkönnen. Also ich bemühe mich schon darum, Menschen anzusprechen, die nicht aus meinem Dunstkreis kommen. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Montaigne, nichts wird so fest geglaubt wie das, was wir am wenigsten wissen. Also das heißt, diese Verkrustung im eigenen Gehirn ist besonders stark, wenn man irgendwo was aufgeschnappt hat, was natürlich irgendwie vielleicht in die Gefühlslage reinpasst, aber
was ins eigene Weltbild gut passt.
Ganz genau. So, und da sagen wir einfach Sätze wie, das ist aber doch Physik, das kann man doch durchdringen, dass es einfach anders ist. Aber wie gesagt, das ist harte Arbeit. Wir bilden auch Scouts for Future aus, also Omas. Das heißt also, gehen noch in die Schulen rein, gehen in Kindergärten rein, gehen in Grundschulen auch rein, wo wir dieses Klimaquiz spielen. Ich erwähnte ja eben schon meine eigenen Enkel und das ist natürlich auch ein wunderbarer Weg, an die Großeltern ranzukommen. Die laden wir dann mit ein, gerade in Kitas. Das ist unser neues Projekt. Und ich meine, wir müssen einfach immer wieder drüber reden und mit ganz kleinen Veränderungen anfangen. Aber da sind Kinder natürlich ein super Vehikel. Also wenn die auf einmal sagen, sie wollen kein Fleisch mehr essen, dann geht das auf einmal zu Hause, ne? Dann wird eben vegetarisch gekocht.
Dann spuren die Eltern.
Ja, genau. Hast du selbst auch Kinder?
Ja. Ja, okay. Ich habe einen Sohn, ja.
Okay, also dann wirst du ja wissen, was da auch für eine Kraft hintersteckt, wenn Kinder einfach fragen und sagen, wieso machen wir das so und wieso bringst du mich mit dem Auto zur Schule oder warum fliegen wir denn so oft? Also das ist schon, hat schon eine Auswirkung.
Ja, Kinder können gut Fragen stellen und wir Eltern können uns dann gut in Frage stellen.
Das wäre schön. Naja, vor allem Kinder vergessen das, was sie sich wünschen, ja nicht so schnell, wie wir als Erwachsene Gedanken wieder beiseite tun. Wo wir uns gestern vorgenommen haben, machen wir nicht mehr und morgen kommt die Gelegenheit, dass wir es doch wieder tun. Also wenn ein Kind so einen Wunsch entwickelt, dann bleibt so ein Kind auch dran und das ist ja auch gut so.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen schönen Weg, um ins Gespräch zu kommen, auch ja, mit den Erwachsenen über die Kinder zu diesem Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Bevor wir gleich zum Klimadilemma kommen, möchte ich dich kurz zu deinem Beruf befragen. Du bist selbstständig, genauer gesagt Geschäftsführerin bei einer Unternehmensberatung. Wie kam es dazu?
Ich bin eigentlich betriebswirtschaftlich ausgebildet und irgendwie kam mir dann doch die Idee, dass ich gerne Trainerin oder Coach werden wollte. Und so bin ich mit diesem Training in Verbindung gekommen. Und das ist auch ein sehr persönliches Coaching. Also wir bringen Menschen bei, wie sie effizient und effektiv arbeiten, um Stress zu reduzieren.
Also kannst du deinen Beruf und dein Engagement gut miteinander verbinden?
Ja, würde ich sagen.
Und lernst du bei dem einen für das andere?
Ja, doch immer wieder. Und ich lerne vor allen Dingen immer wieder, wozu ich vielleicht auch manchmal neige, das zu vergessen, wie absolut entscheidend die zwischenmenschliche Ebene ist. Und das ist ja in Firmen auch ein Hauptproblem. Da läuft es dann immer unter dem Wort Kommunikation, müsste besser werden. Aber Wertschätzung und Respekt ist ganz zentral. In beiden, bei den Omas und im Job.
Wie lange hast du noch vor zu arbeiten eigentlich? Und was gibt es, wird es sowas geben wie einen Ruhestand, wo du die Beine hochlegst und...
Das glaube ich nicht. Und eigentlich wollte ich mit 70 aufhören, aber dann habe ich mir überlegt, warum eigentlich? Wenn ich noch gefragt bin und man mich noch hören will, dann mache ich es weiter. Also ich würde das einfach dem Gang der Dinge überlassen und irgendwann werde ich aufhören damit. Und irgendwann wird vielleicht auch die Situation kommen, dass ich mehr die Beine hochlegen will, aber sehe ich noch nicht so.
Und dir bringt es auch Spaß, würde ich jetzt.
Ja, absolut. Ist ja auch Bestätigung und Freude und Menschen kennenlernen und auch diese Gewissheit zu haben, hinterher irgendwann den Enkeln sagen zu können, ich war dabei, etwas dagegen zu tun, gegen den Klimakollaps.
Katharina, wir kommen jetzt wie in jeder Folge zum Klimadilemma. Das sind verzwickte Situationen und Entscheidungen, mit denen viele von uns regelmäßig durch die Klimakrise konfrontiert werden. Julie und Manuel vom Klima-Newsletter Treibhauspost stellen uns jetzt ein solches Dilemma vor.
Das Klimadilemma.
Heute reden wir über Lügen, über Unwahrheiten und sowas, was man auch Desinformation nennt oder wir nennen es gerne Klimamythen. Das ist wirklich ein ernsthaftes Problem in der Klimakrise, weil solche Klimamythen den Klimaschutz ausbremsen. Julian, hast du ein paar Beispiele parat für solche Klimamythen?
Ja, die hören wir ja auch selber immer wieder. Nämlich sowas wie, wir können die Klimakrise einfach nicht mehr aufhalten, es ist zu spät.
Oder Klimaschutz ist super teuer und macht unseren Wohlstand kaputt. Oder wenn wir aus fossilen Energien aussteigen, dann müssen wir dich zurück in die Höhlen, solche Sachen.
Und am Ende landen wir alle in der Ökodiktatur. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wie gehen wir denn damit um, wenn das aus dem nächsten Umkreis kommt? Also zum Beispiel von deiner Cousine im Familienchat. Wie reagierst du dann darauf?
Also angenommen, sie haut jetzt raus, wir können die Klimakrise nicht mehr stoppen.
Genau.
Alles ist zu spät, kapitulieren wir am besten und genießen das Leben noch.
Genau, was würdest du antworten?
Also wenn ich die Fakten parat habe, würde ich versuchen, den Mythos zu dekonstruieren. Und da finde ich, ist ja ganz klar, nur weil wir 1,5 Grad reißen werden, heißt es nicht, dass wir alles hinschmeißen, sondern jede Anstrengung zählt und jedes Zehntel Grad, was wir einsparen, ist wichtig, weil mit jedem Zehntel Grad werden die Folgen auch deutlich schlimmer. Das finde ich, ist leicht konstruiert, aber es gibt ja auch noch andere Klimamythen.
Zum Beispiel?
Nehmen wir den Klassiker, so Klimaschutz macht unseren Wohlstand kaputt.
Ja, also da ist natürlich die Sache, ist es ja genau umgedreht, nämlich macht die Klimakrise unseren Wohlstand kaputt. Und allein jetzt mal aufs Monetäre geschaut, wird es super teuer oder es kann super teuer werden, wenn wir nicht ernsthaften Klimaschutz betreiben. Nämlich in der Studie kam es raus, bis 2050 könnten es an Klimafolgen und Klimaschäden bis zu 900 Milliarden Euro sein, allein in Deutschland.
Hast du solche Fakten dann auch immer parat?
Nee, natürlich nicht. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um, wenn man diese Fakten gerade nicht parat hat? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, erstmal dem Gegenüber zuzuhören und vielleicht noch eine zweite und dritte Folgefrage zu stellen. Was steckt denn überhaupt dahinter? Und vielleicht kommt man dann halt auch dahinter, okay, sind da irgendwelche vielleicht auch berechtigten Sorgen oder Ängste? Und das ist ja auch das Perfide an diesen Klimamythen, dass die häufig so einen wahren Kern haben. Also natürlich braucht es ja Investitionen in Klimaschutz und natürlich gibt es einen Strukturwandel. Und dass Leute sich in den Regionen zum Beispiel Sorgen machen, ist ja total berechtigt. Aber darüber muss man dann halt reden. Und da kommt man aber eher rein, wenn man dann vielleicht noch ein zweites, drittes Mal nachgefragt hat und zuhört.
Und das macht ja dann auch Sinn, über diese Sorge zu sprechen, dann statt wirklich über diesen konkreten Mythos und darauf aufbauen, vielleicht dann auch einen gemeinsamen Nenner finden, zu schauen, was wünscht sich die andere Person vielleicht gerade. Und dann kommt man erfahrungsgemäß wirklich sehr schnell an einen Punkt, wo man sich sehr einig ist. Also ich kenne keine Person, die zum Beispiel es nicht gut findet, dass die Natur intakt ist oder dass die Luft sauber ist.
Katharina, warst du schon mal in so einer Situation, in der ein Bekannter, eine Bekannte von dir Klimamythen verbreitet hat?
Ja, also gerade mal dieses Thema, aus den Fossilen auszusteigen, wird viel zu teuer. Also was wir halt versuchen, ist deutlich zu machen, dass es auch ein Sicherheitsaspekt ist, wenn wir uns mehr auf selbst zu erzeugende Energien konzentrieren, dass wir weniger von Kohle und weniger von Gas und weniger von Öl abhängig werden. Also wirklich immer zu versuchen, wenn man die Fakten gerade parat hat, tatsächlich mit solchen Argumenten zu kommen. Oder was auch immer ganz gut ist, dass ich dann schon mal sage, also mir hat neulich jemand erzählt, dass das so und so ist, dass ich also gar nicht sage, dass das meine Meinung ist, sondern dass ich das auch gehört habe. Ne? Also, dass man nicht sofort in die Konfrontation kommt. Und da gibt es ja auch immer wieder diese Thesen. Deutschland hat ja, erzeugt ja nur 2% des weltweiten CO2s und die Chinesen. Ne? Also ein bisschen Zahlen sollte man schon parat haben, denn ich glaube, da ist auch einfach dieser Verblüffungseffekt wichtig, ne? Dass wieso kommen Sie darauf? Ich habe was ganz anderes gehört, um den anderen ein Stück weit zu animieren, vielleicht auch nochmal die eigene Meinung zu hinterfragen bzw. zu recherchieren. Da muss man sich dann schon ab und zu mal wärmer anziehen und manchmal muss man sich auch abwenden, wenn man einfach das Gefühl hat, da ist Hopfen und Malz verloren.
Übrigens ein Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr Lust habt auf konstruktive Perspektiven zum Klima, dann abonniert den Newsletter von Manuel und Julian. Die Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen. Anmelden könnt ihr euch kostenlos unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes. Katharina, herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und diese angenehme Aufnahme.
Vielen Dank für eure offenen Ohren.
Und euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Omas oder Opas kennt, denen diese Folge gefallen könnte oder vielleicht sogar Mut machen könnte, selbst ins Handeln zu kommen, leitet ihnen diese Folge am besten direkt weiter. In 2 Wochen hört ihr die nächste Folge vom Pott der guten Hoffnung, dann wieder mit meiner Kollegin Anna Brehm. Mein Name ist Jonas Witsch. Bis dahin. Tschüss.